würde mit dir gerne über die Entwicklung des Rassismus sprechen. Und zwar wird häufig nicht mehr der traditionelle Biologismus als Argumentation verwendet. Das heißt, die Menschen sagen nicht mehr Rasse, sondern was anderes. Und zwar, was denn?
Also wir sehen in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht eine Entwicklung hin zum genetischen oder biologistischen Rassismus hin zum kulturellen Rassismus. Das heißt, dass der Begriff der Kultur im Zentrum steht und im Grunde Kultur einen ähnliche inhaltliche Bestimmung hat, wie es zuvor der Rassebegriff hatte. Also Kultur wird zu einem festen, abgeschlossenen Rahmen, aus dem Menschen eigentlich kaum raus können. Und Kultur entwickelt sich im Grunde zu einer quasi natürlichen Eigenschaft. Also man kann von der Vererbbarkeit von Kultur sprechen im kulturellen Rassismus.
Und wie kommen die Menschen darauf, plötzlich mit der Kultur zu argumentieren?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat also die lange Ära der sogenannten wissenschaftlichen Rassentheorien des 19. Jahrhunderts hatte sich dann vor allem auch durch den Nationalsozialismus im Grunde diskreditiert. Andererseits gab es aber auch Kämpfe, antirassistische und antikoloniale Kämpfe, die den gesetzten, normalen, in Anführungszeichen, Rassenrassismus unter Druck gesetzt haben und eine Reorganisierung des Rassismus herausgefordert haben.
Wenn du sagst, es wurde durch die Nazis diskreditiert, wird dann in anderen Ländern auch mit Kultur argumentiert?
Ja, also das ist schwierig zu verallgemeinern, aber zum Beispiel der Begriff Rasse ist in Deutschland weitgehend tabu. Im englischsprachigen Raum wird der Begriff Race verwendet, hat aber da einen anderen Inhalt im Grunde. Also Race hat eher so ein soziologische Bestimmung im englischsprachigen Raum, ist da nicht in der Form biologistisch aufgeladen, wie es in Deutschland ist, auch durch den Nationalsozialismus. Aber dennoch, auch wenn da der Begriff von Race eine Rolle spielt, sehen wir auch vor allem in westeuropäischen Ländern, also wenn wir uns auf den Rahmen Europa beschränken, dass da dieser kulturelle Rassismus in den letzten Jahren im Grunde dominant wurde. Also der größte Ausdruck des kulturellen Rassismus ist derzeit wohl in Westeuropa der antimuslimische Rassismus, und den sehen wir nicht nur in Deutschland tatsächlich, sondern der ist auch sehr stark in anderen, vor allem westeuropäischen Ländern.
Was werden denn so Beispiele für den antimuslimischen Rassismus?
Relativ klassisches Beispiel ist mittlerweile schon Thilo Sarrazin, der 2010 ja sein Buch Deutschland schafft sich ab herausgegeben hat und ein Jahr zuvor ein Interview mit Lettre International, so einer Berliner Kulturzeitschrift, gab und da davon sprach, dass, oder im Grunde kann man das zusammenfassen, dass es in Deutschland eine zu hohe Zahl von Geburten von Nicht-Leistungsträgern, von Transferleistungsempfängern, wie er es nennt, gibt. Und er hat das vor allem auch in Verbindung gebracht mit Muslimen oder vermeintlichen Muslimen. Es ist im Endeffekt im antimuslimischen Rassismus irrelevant, ob man tatsächlich muslimischen Glaubens ist oder nicht. Und er hat diese Transferleistungsabhängigkeit in Verbindung mit der vermeintlichen islamischen Kultur gesetzt und meinte indirekt, dass im Grunde Muslime keinen so Bildungsdrang hätten wie in Anführungszeichen wir Deutschen, weil in der islamischen Kultur Bildung keine so zentrale Rolle spielen würde. Das ist so einer von vielen bekannten Deutungsmuster, die wir im antimuslimischen Rassismus finden. Ein anderes Muster ist, dass die vermeintliche islamische abgeschlossene Kultur, also das ist ja dieser kulturelle Rassismus, dass ihr Rückschrittlichkeit, Unzivilisiertheit und so weiter vorgeworfen wird und gleichzeitig das eigene westliche Vergleichsmodell als fortschrittlich, aufgeklärt und so weiter dargestellt wird. Das sehen wir dann zum Beispiel, wenn es um so Themen wie Frauenunterdrückung und Antisemitismus geht, dass dann vor allem der Antisemitismus und Frauenunterdrückung auf Muslime projiziert wird.
Du sagst, es geht sehr viel um Leistung. in der Argumentation auch. Und dass die anderen die Leistungsunwilligen sind. Mhm. Aber die NPD versucht ja auch, so Sachen aufzufangen, die die Leistungsgesellschaft...
Ach so, dass die NPD auch so soziale Themen und so behandelt?
Ja, ist es dann praktisch so nebeneinander, dass zum Beispiel die NPD immer noch biologistisch teilweise argumentiert und andere Menschen dafür kulturalistisch?
Ja, im Grunde sehen wir bei der NPD Ähnliches, wie wir es auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft sehen. Und zwar, dass wir zwar so eine Konjunktur des kulturellen Rassismus haben, aber dass andere Rassismen, die zum Beispiel auf Gene sich beziehen, auf Biologie und so sich beziehen, dass die keinesfalls weg sind. Also NPD probiert immer mal wieder verschiedene rassistische Argumentationen aus, wenn sie sich eben auf Kultur oder mal auf Biologie beziehen. Sarrazin schafft es auch in einem Satz, mal den biologistischen Rassismus, mal den kulturellen Rassismus zu bedienen. Also er spricht ja auch von Genen, vom Judengen, vom Baskengen und so weiter. Also da hat er auch alles mit drin. Das heißt, in der rassistischen, die rassistischen Denkmuster bedienen sich verschiedener Grundlagen oder Argumentationsgrundlagen. Das ist dann je nach rassistischer Fasson eben Kultur oder Rasse. Und dass die NPD, aber auch andere Rechte und teilweise auch sogenannte Mitte-Leute, dass sie soziale Themen aufgreifen, das ist an sich erstmal noch nicht das große Problem, weil man müsste diese sozialen Themen in den Kontext setzen und dann wird man schnell sehen, dass wenn die NPD gegen Hartz IV oder sowas Politik macht, dass damit natürlich nicht irgendwie die Gleichheit aller Menschen gemeint ist, sondern es ist klar, dass es da um die deutsche Volksgemeinschaft geht und nicht die Bevölkerung in Deutschland oder über Deutschland hinaus.
Dann komme ich mal wieder zurück zum kulturalistischen Rassismus. Was sind denn daran die Gefahren?
Also beim kulturellen Rassismus ist erstmal grundlegend die gleiche Gefahr wie beim Rassismus, und zwar, dass es eine massive Unterdrückungs- und Ausbeutungsform für Menschen ist, die von alltäglicher Diskriminierung am Wohnungsmarkt, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, in der Schule und so weiter, bis hin zu Mord führt oder zu Vernichtung. Also das sind die üblichen, nicht nur Gefahren, sondern die tatsächliche Realität von einem Rassismus. Beim kulturellen Rassismus speziell ist wahrscheinlich also so die Gefahr, dass er nicht erkannt wird. Also dass man nicht davon spricht, dass es jetzt Rassismus ist, wenn jemand kulturell rassistisch argumentiert, weil zum Beispiel der Begriff der Rasse nicht fällt. Das haben wir bei den vielen Integrationsdebatten in den letzten Jahren, wenn so Leute wie Sarrazin, aber auch andere dann rassistisch argumentiert haben, dass dann sie verteidigt wurden von einigen Politikerinnen und Publizistinnen, dass sie ja gar nicht rassistisch seien, sondern sie würden ja über Kultur sprechen. Und insofern sei das ja nicht so schlimm. Und da wurde, wurde einfach Rassismus nicht wahrgenommen als solcher, weil der Begriff der Kultur darüber stand.
Ich war letztens auf so einem Vortrag und da ging es um die Euro-Krise. Und in dem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass SizilianerInnen einfach nicht so viel arbeiten und denen geht es halt einfach darum, gut zu leben. Und das fand im ganzen Raum sehr breite Zustimmung. Wie erklärt sich das denn, dass da die Menschen plötzlich so drauf anspringen, wenn man das dann kulturell argumentiert?
Genau, diese Argumentation von den sogenannten Südeuropäern, Leute, die in den Ländern leben, in denen die am offensichtlichsten momentan von der Krise betroffen sind, Spanien, Griechenland, Italien zum Beispiel. Da sehen wir in den letzten Jahren ein Aufkommen von alten kolonialen rassistischen Bildern. Also die guten, fleißigen Nordeuropäer gegen die faulen Südeuropäer, die die ganze Zeit nur irgendwie, keine Ahnung, Siesta machen oder also diesen ganzen Kram. Und das ist kein neues Phänomen, sondern das hat eine gewisse Kontinuität. Also allgemein hat so ein koloniales rassistisches Wissen eine Kontinuität in ganz Europa und auch in Deutschland, auch wenn irgendwie kaum in Deutschland über Kolonialismus und auch den deutschen Kolonialismus gesprochen wird. Dennoch haben diese ganzen Muster von den gut tanzenden, aber nicht besonders fleißig arbeitenden Südeuropäern, aber auch Menschen in Afrika und so, haben eine große Kontinuität, die immer mal wieder abgerufen, also die kann jederzeit abgerufen werden. Auch wenn das vielleicht 20 Jahre nicht so zentral war im Diskurs in Deutschland, kann so rassistisches Wissen immer wieder reaktiviert werden. Und in dieser Situation wird es offensichtlich reaktiviert, um eine Krisenerklärung zu bieten. Also die offensichtlichere Krisenerklärung für die Situation in Spanien, Griechenland und Italien wäre ja im Grunde die, dass zum Beispiel Deutschland im sogenannten Wettbewerb, Standortnetzwettbewerb, den Niedriglohnsektor massiv ausgebaut hat und dadurch ja auch Exportweltmeister wurde und dadurch Lohndruck im Grunde oder beziehungsweise die Länder in Südeuropa mit in die Krise gestürzt hat durch ihre Niedriglohnpolitik. Das wäre so eine, ich würde sagen, schon eher zutreffende Krisenerklärung. Eine andere Krisenerklärung ist dann eben die, naja, die sind selbst schuld, dass sie in dieser Krise sind und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie irgendwie faul sind oder korrupt sind, auf jeden Fall nicht so fleißig wie wir. Sie können vielleicht gut Fußball spielen oder so, aber die vielen Sonnenstunden führen vielleicht dann auch dazu, dass sie nicht so fleißig in der Fabrik sind oder in irgendwas entwickeln oder so. Also ich würde sagen, in dem Fall, auf deine Frage zurückzukommen, werden alte Muster, die jetzt nicht nur bei den Leuten in dieser Veranstaltung präsent sind, sondern die wir auch indirekt von Spitzenpolitikerinnen, also so Bundeskanzlerinnen und sowas hören oder auch in den Zeitungen lesen, werden aufgenommen, um diese dominante oder ja im Grunde rassistisch aufgeladene Krisenerklärung zu bedienen.
Geht es darum auch in deinem Sammelband, den du, ich weiß nicht, schon herausgegeben hast oder bald herausgibst, Nation, Ausgrenzung, Krise?
Genau, das ist das zentrale Thema im Grunde in dem Sammelband, den ich zusammen mit meinem Freund und Kollegen Patrick Schreiner rausgeben werde. Der Sammelband erscheint im Juni ungefähr diesen Jahres bei Edition Assemblage.